Bundestagswahl 2025. Deutschland hat gewählt. Die Wahlen sind um, die Ergebnisse sind da. Wir haben vermutlich einen neuen Kanzler und es ist die CDU, die am meisten Stimmen hat und wahrscheinlich der Friedrich Merz. Philipp, ich grüße dich, mein Lieber. Wie hast du die Wahlen miterlebt?
Kian, ich grüße dich auch. Wie habe ich die Wahlen? Ich fange mal so an. Ich habe mir vor den Wahlen, bevor der Wahlausgang war, die Wochen, kann man sagen, davor eigentlich schon mit mir selbst so einen Deal gemacht. Egal wie es ausgeht, ich werde nicht enttäuscht sein oder sonst irgendwie in eine großartige Emotion verfallen, weil ich mache mein Schicksal nicht davon abhängig, wie die geschätzten Mitbürger in diesem Land wählen oder welche Partei gewählt werden oder so. Und das ist vielleicht auch etwas, das ich an euch alle mitgeben möchte. Da weiß ich auch, ich spreche jetzt voll im Namen vom Kian. Wenn ihr da irgendwie jetzt, viele haben gesagt, Schock, Abgrund, wir gehen unter, jetzt ist alles vorbei, die Leute wählen einen weiter so und so weiter. Ja, das ist nicht euer Schicksal. Macht 2025 euer Jahr zu eurem geilsten Jahr jemals. Und das könnt ihr definitiv machen, denn da oben wird es entschieden, nicht um uns herum. Nicht mein Umfeld entscheidet meine Zukunft, sondern ich selbst entscheide über meine Zukunft. Und macht das zu eurem absolut geilsten Jahr. Und macht das, wenn es euch eine Hilfe ist, gerne auch mit der Hilfe unseres Buches Jeden Tag einen Schritt. Denn da geben wir euch genau die Anleitung dazu, wie man jeden Tag an sich arbeiten kann und weiterzukommen. Und dann kann es euch auch langfristig, ich sage das bewusst so provokant, scheißegal sein, welche Parteien gerade irgendeinen Kack entscheiden oder auch nicht entscheiden. Ihr entscheidet über euer eigenes Schicksal. Und ja, da möchte ich ganz klares Statement dazu bringen. Aber Kian, wie gesagt, ich habe das ganz locker aufgenommen. Ich habe mich gar nicht groß aufgeregt. Ich habe das ungefähr schon so eingeschätzt. Wir können aber gleich mal die Parteien einzeln durchgehen. Und ja, und habe mir gesagt, ich werde nicht verärgert sein oder sonst irgendwas oder über den Ausgang der Wahlen, weil ich mir halt sage, meine Zukunft gestalte ich selbst. Wie war das bei dir?
Ich muss sagen, das Wahlergebnis war ja relativ nah an den Prognosen, die ja auch jede Woche rausgekommen sind zum Sonntag. Deswegen hat es mich nicht krass überrascht. Eine Sache hat mich überrascht, ein bestimmter Chart, und zwar wie die 18- bis 24-Jährigen abgestimmt haben. Auf den werden wir auch noch eingehen, aber lass uns einmal grob über das Wahlergebnis drüber gehen. Ich habe es gerade schon gesagt, gewonnen hat die Union CDU 28,52%, direkt danach die AfD mit 20,8%, danach die SPD mit 16,41%, vielleicht um nochmal bei den einzelnen Parteien zu bleiben, die Union hat 4% mehr als letzte Mal zugelegt, die AfD hat sich verdoppelt, mehr als verdoppelt, 10,4% und die SPD hat 9% verloren. Und ich glaube, das schlechteste Wahlergebnis jemals oder einer der schlechtesten Wahlergebnisse seit sehr, sehr langer Zeit verschrieben.
Nee, es ist wirklich, du hast es richtig gesagt, es ist das schlechteste Wahlergebnis jemals.
Ja, Olaf Scholz war ja unser Kanzler. Die letzte Koalition ist unter ihm gescheitert. Gut, da gehen wir später drauf ein. Erstmal nochmal weiter. Die Grünen danach 11,61%. Auch hier wurde verloren 3%. Da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe mich gewundert, dass es nicht mehr ist. Als nächstes die Linke, die mit 8,77%, also fast 9%, knapp unter 10%, nicht nur im Bundestag jetzt ist, sondern auch nochmal 4% dazugelegt hat. Ja, sehr überraschendes Ergebnis. Dann kommt nicht die FDP, sondern die BSW, die mit 4,97% gerade so den Bundestag verpasst hat. Ich glaube, ich habe auf Twitter gelesen, 13.000 Stimmen hätten nur gefehlt, dann wären sie drinne gewesen. Und dann die FDP mit 4,33% hat es nicht geschafft und wahrscheinlich prozentual der größte Verlierer, denn sie haben 7% verloren und die SPD hat zwar 9% verloren, aber für die FDP war das ja ein viel größerer Anteil der Wähler, die sie verloren haben und ist damit auch raus.
Ja, und viele Stammwähler, ja. Und ja, vor allem das gut, dass du das gerade so gemacht hast. Lass uns doch gerade mal am Ende starten mit der Bewertung der einzelnen Parteien. Ich war jetzt am Wochenende in den Schweizer Alpen in St. Moritz beim Skifahren und da sind sehr viele Unternehmer und auch viele Deutsche da und Ich wurde oft angesprochen, wie ich das einschätze, und Leute haben mir gesagt, wie die das einschätzen. Und ja, es ist ja nichts Ungewöhnliches unter den Unternehmern, unter Industriellen, unter vielen ja, erfolgreichen und vermögenden Leuten, war eigentlich die FDP die Number One Go-To-Partei. Ja? Also Liberale und Unternehmer haben eigentlich früher immer gesagt, ich wähle FDP. Und was mir aufgefallen ist, dass ganz viele mir gesagt haben, nee, sie geben dieses Mal der FDP nicht mehr die Stimme, sie fühlen sich verraten, die Partei hat ihre Identität aufgegeben und sie sind alle schwer enttäuscht. Und dann sind einige gegangen jetzt zur CDU oder CSU und andere zur AfD. Das sind eigentlich so die zwei einzigen Parteien, die genannt wurden. Und für mich ist die FDP wirklich der größte Wahlverlierer, denn ich meine, sie wäre eigentlich eine wichtige Partei in Deutschland, aber sie hat sich wirklich selbst verloren, ja, und hat auch alle Versprechen, die damals gegeben wurden, eigentlich quasi unisono, um hart zu sagen, aus dem Fenster geworfen und wird brutal abgestraft, weil das ist eine, für eigentlich den Unternehmer- und Wirtschaftsstandort Deutschland sollte so eine Partei für mich 20-25% haben, wenn wir dieses pro-Wirtschaft, pro-unternehmerische Mindset hier in diesem Land noch hätten. Und ich denke, das haben die Wahlen gezeigt. Wir haben eigentlich jetzt so circa 43%, wenn wir das Gesamtpotenzial der linken Parteien sehen, also die SPD, die Grünen und die Linken, die ganz stark zugelegt haben, dann haben wir fast die Hälfte aller Wähler in Deutschland, die eher antikapitalistisch, antiunternehmerisch und wirtschaftlich denken, die eher auf den Sozialstaat hoffen, als das Gegenteil. Das ist schon sehr krass.
Ja, ich finde es schade, um bei der FDP mal als erstes zu bleiben. Ich muss sagen, einfach persönlich, meiner Meinung nach, war Christian Lindner wahrscheinlich einer der so als Einzelperson zumindest sympathischeren Leute in der deutschen Politik, mit dem man sich irgendwo irgendwie vielleicht noch identifizieren könnte, geschweige denn so als eine, ja, keine Ahnung, charismatische Person sehen konnte. Die anderen, da habe ich mich wirklich gar nicht gesehen. Nichtsdestotrotz hat die Partei, und das ist das, was ich so mitkriege und was man ja auch mitbekommen hat, unglaublichen Vertrauensverlust erlebt. Ich meine, wir erinnern uns beispielsweise an das Migrationsbekämpfungsgesetz, was die CDU eingebracht hatte, wo viele in der FDP einfach nicht für abgestimmt haben, obwohl sie eigentlich davor sich ganz klar dafür ausgesprochen haben. Und ich meine, da dahingehend gab es auch andere Abstimmungen, wie beispielsweise beim Heizungsgesetz, wo die FDP auch mit ihren Stimmen entgegen das, was sie eigentlich nach außen hin darstellen sollte, mit ihren Werten abgestimmt hat. Und ich glaube, das hat die Wähler gestört. Und damit sind sie raus. Das ist ein Vertrauensverlust. Und es ist auch, um nochmal ganz kurz meine Meinung grundsätzlich zu den Wahlen rauszugeben. Du hast es am Anfang gesagt, macht euer Schicksal nicht daran abhängig. Das stimme ich hundertprozentig zu. Ich glaube, die Situation, in der sich viele aktuell in Deutschland befinden, ist, dass sie sich die Wahlergebnisse anschauen, vielleicht auch für eine der Parteien gewählt haben, sich aber denken, hey, so richtig identifizieren tue ich mich nicht mit dieser Partei. Die hat vielleicht Punkte, die gut sind, dann gibt's wieder andere Punkte. Da sehe ich mich gar nicht darin. Ich identifiziere mich eigentlich gar nicht mit einer Partei. Es gibt keine charismatischen Personen. Es gibt welche, die sehr polarisierend sind. Und das ist auch das, was wir aktuell sehen auf Social Media. Die am meisten polarisierend sind, kriegen die Stimmen. Aber so richtig identifizieren mit den einzelnen Parteien, super schwierige Situation. Und man wählt eher nur daraus, aus diesem Interesse, den Schaden so weit wie möglich zu begrenzen. Und es ist eine sehr traurige Situation, in der wir sind, in der es gefühlt in der Politiklandschaft einfach niemanden mehr gibt, bei dem man sagen kann, der ist authentisch. Diese Partei, da sind die Leute, die in der Partei sind, die ziehen alle an einem Strang. Die sind alle der gleichen Meinung, die setzen das auch um. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Gutes Statement, Kian, und sehr präzise auch analysiert. Wir sehen das jetzt ja sogar schon, dass wir nicht nur eine Spaltung der Gesellschaft haben, die haben wir ganz klar, in die Extreme gehen, sondern wir haben auch eine Spaltung innerhalb der Wählerschaft beziehungsweise innerhalb der Parteien. Also nicht mal mehr die Parteien selbst. Beispiel, wie der Kian das gerade gebracht hat, in der FDP sind sich einig, und da hat ja auch Wolfgang Kubicki, und ich muss sagen, das sind eigentlich so zwei Typen, die, finde ich, die haben was auf dem Kasten. Das ist einmal der Christian Lindner, ganz richtig, und der Wolfgang Kubicki, sein Vize, der gesagt hat vor ein paar Wochen, das hatten wir ja auch erwähnt, ich räume schon mal meinen Schreibtisch. Also er hat das schon vorhergesehen und das war direkt nach der Abstimmung, wo sie sich wieder nicht einig waren, was das Migrationsgesetz angeht. Und da hat er gesagt, ich räume jetzt meinen Schreibtisch, es ist vorbei. Und ja, aber guck mal, das ist vielleicht, lass uns das gerne ein paar Mal sagen heute. Hoss und Hopf symbolisiert nicht das Schicksal machen wir abhängig an irgendetwas anderem, völlig egal, ob das ein Wahlergebnis ist oder ob es draußen die Sonne scheint oder regnet. Wir zwei sind, denke ich, ein Symbol dafür, dass es völlig egal ist, wie die Wetterlage draußen ist. Wir streben immer nach Erfolg und wir wollen das auch für euch, für unsere Community, das ausstrahlen. Leute, ihr macht dieses Jahr das beste Jahr aus eurem Leben überhaupt. Und wir sehen das jetzt schon, wie viele Leute uns anschreiben und sagen, hey krass, wir lesen euer Buch, wir machen das jeden Tag, wir beschäftigen uns mit uns selbst. Ja, mal völlig egal, ob ihr jetzt das Buch lest oder nicht. Einfach nur mit Selbstziele setzen und weiterkommen, visualisieren, eine Vision schaffen für sich selbst. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt sollte euch das noch mehr motivieren. Jetzt erst recht, ja. Völlig egal, wie die gewählt haben, ihr macht das geilste Jahr daraus und beweist euch, dass es eben unabhängig davon ist, was die Politik macht und was sie uns für Rahmenbedingungen schafft. Ihr könnt euch eure eigenen Rahmenbedingungen schaffen. Ihr schafft euch euer eigenes Schicksal. Ihr erreicht eure eigenen Ziele. Ja, und das ist, denke ich, ganz wichtig. Aber Kian, zurück mal zur Partei. Schauen wir uns mal beispielsweise die Linke an. Da muss ich sagen, da ziehe ich schon meinen Hut. Extrem gut gemacht. Die Linke hat quasi innerhalb kürzester Zeit ihre Wählerstimmen verdoppelt. Ja, also da hieß es ja auch noch bis vor kurzem, die könnten möglicherweise die 5%-Hürde nicht schaffen und jetzt sind sie bei knapp 9. Da haben die, was Marketing und damit, wenn man so möchte, Propaganda angeht, haben die einiges richtig gemacht. Die haben ja einmal ihr TikTok-Game, sage ich jetzt mal, auf Vordermann gebracht und sehr, sehr erfolgreich. Und dann haben sie auch das zweite Projekt, das heißt Silberlocke oder die Silberlocken. Und das waren so die drei Granden aus die älteren Herren, die Altlinken, wenn man so möchte. Das ist einmal der Gregor Gysi, der dritte, I'm sorry, der Name fällt mir gerade nicht ein, das ist der Herr Ramelow, also der Ministerpräsident auch ist. Dann der Gregor Gysi, sowieso eine linken Ikone. Und noch ein dritter und zwei von denen konnten sie Direktmandate wieder reinkriegen. Also auch da haben sie die Wählerschaft mobilisiert und ist nicht unbedingt meine Partei, aber ich kann neidlos anerkennen, dass die das durchaus die Leute damit dazu gebracht haben, für sie zu wählen.
Ja, absolut. Mich hat's auch sehr stark überrascht. Man muss sagen, die Linke ist auf Social Media sehr präsent, in TikTok sehr präsent. Und wenn wir uns das Wahlergebnis nach Alter anschauen, 18 bis 24 Jahren, dann sehen wir, wo hier die meisten Wähler dazugekommen sind. Und es ist AfD und Linke. Die Union hat nur 13% statt knapp 29. Die Linke hingegen hat 25% statt 9. Das heißt, von den 18- bis 24-Jährigen hat die Linke die meisten Stimmen. Nicht die Union, die Linke. Und das ist crazy. Die AfD natürlich auch 21%. Und natürlich auch Bündnis Sarah Wagenknecht, auch neu, 6%. Jetzt muss man eine Sache sagen, Philipp. Wenn ich mir dieses Wahlergebnis anschaue, dann sehe ich Spaltung. Und das ist etwas sehr, sehr Problematisches. Weil die AfD und die Linke sind ja auf dem politischen Horizont so weit auseinander, wie es eigentlich gar nicht mehr geht. Und das Problematische, was ich daran sehe, wenn Parteien, die extrem weit auseinander sind, so viele Stimmen haben, ist, dass selbst wenn die eine andere Partei, egal wer, mit in der Regierung sitzt und die Regierung in eine gewisse Richtung geht, dadurch, dass die Bevölkerung so gespalten ist in die andere Richtung, egal ob die Politik gut oder schlecht ist, diese massivst kritisieren wird, so dass sie gar nicht richtig Politik machen wird, sondern es gibt so viel internen Druck durch diese Spaltung, dass man das Land gar nicht fühlen kann und sich gar nicht wieder sagen kann, hey, wir sind doch alle eigentlich nur deutsche Bevölkerung, wir wollen doch alle dasselbe, eine sichere, gut funktionierende Gesellschaft, sondern nein, es ist ein wirklich ideologischer Kampf zwischen den Extremen und das sehen wir vor allem bei den Jüngeren, bei allen Altersgruppen, wenn wir uns das stumpfe Wahlergebnisse anschauen und uns anschauen, wer am meisten gewonnen und verloren hat, sieht man einfach ganz klar, okay, die Parteien, die jetzt zuletzt die Regierung gebildet haben, SPD, Grüne, FDP, die haben verloren und alles, was nicht in der Regierung saß, hat gewonnen. Die Linke hat gewonnen, AfD hat gewonnen, CDU hat gewonnen, BSW auch, obwohl sie es nicht reingeschafft haben, aber es ist ja eine neue Partei. Von daher, die Leute wollten eine andere Regierung und unter den Jüngeren gibt es vor allem durch Social Media extreme Spaltung, was am Ende, egal wie man es brechen und biegen will, nicht zu einer effizient geführten Gesellschaft führt, weil alles kritisiert werden wird, selbst wenn es positiv für die Gesellschaft ist.
Ja, vollkommen richtig und ideologisiert und da sehe ich auch Gefahren auf einer anderen Ebene, auf einer extremeren Ebene. Denn wenn wir uns, ich bin ja die Wahlprogramme durchgegangen der einzelnen Parteien und also du könntest nicht weiter wegstehen wie AfD und Linke. Ja, nur mal ein kleines Beispiel. Die Linke will quasi die Polizeirechte weiter beschränken, möchte, dass es Racial Profiling gibt, dass bei jedem Fall untersucht wird, ob die Polizei bei der Festnahme eines Migranten beispielsweise, ob das gerechtfertigt ist. Also der Apparat soll immer weiter gelähmt werden und die Rechte der Ordnungshüter sollen weiter beschränkt werden, weil die Linke eigentlich davon ausgeht, dass jeder Polizist, der irgendwie einen, whatever, die nehmen einen Drogendealer fest oder einen Gewalttäter oder, und die gehen einfach mal davon aus, wenn das ein Migrant ist, dann machen die das, weil die rassistisch sind. So, und im konträren Gegensatz, die AfD möchte die Rechte der Polizei stärken, die Sicherheit stärken, ganz bewusst, dass quasi die Ideologisierung aus dem Polizeiapparat rausgenommen wird und man wieder das primäre Augenmerk darauf liegt, die Bürger zu schützen, Sicherheit zu schaffen, Verbrechen konsequent nachzugehen, Verbrechen konsequent auch zu ahnden. So, das ist mal eine komplett konträre Sicht. Die einen misstrauen quasi und denken, jeder Polizist, der irgendwas macht, ist gleich ein Rassist und der hat den Schwarzen nur festgenommen wegen seiner Hautfarbe und die AfD steht komplett auf der anderen Seite. Und das kann ich könnte jetzt so weitermachen und da stehen die sich komplett konträr gegenüber. Das heißt also, wir haben aktuell eine Phase, wo die Jugend, die hochkommt, also die Leute, die jetzt immer mehr wahlberechtigt werden, die aufwachsen, entweder sehr zur extremen Linken, ja, und ich sage deswegen extreme Linke, weil die Linke, die Partei Die Linke ist die Nachfolgeorganisation der SED, also das ist Fakt, ja, aus der DDR heraus, ja. Und ich denke, das ist, wer das Wahlprogramm gelesen hat, der weiß, das ist eine sehr, sehr linke Partei. Ich würde sagen, die Linke ist linker als die AfD rechts ist, ja. So, und dann hast du eben die AfD auf der anderen Seite. Also hast du, und wenn du jetzt mal schaust, wo ist die AfD am stärksten gewesen und welcher Flügel ist der stärkste gewesen, das ist definitiv der Höcke-Flügel in Thüringen unter Höcke, der ja gemeinhin als Faschist bezeichnet wird, haben die 40% geholt. In seinen Wahlkreisen über 50, 60. Es gibt ja hier, die Bild-Zeitung hat ja geschrieben, ich möchte das gerade mal den Titel hier vorlesen, hier, wo die AfD auf 73% der Stimmen kam. 10,3 Millionen Menschen haben die Weidel-Partei gewählt. Also dort, wo sie stark sind, ist die AfD mit Abstand die stärkste Partei, ja, also im Osten. Das heißt also, wir haben wirklich eine ganz krasse Spaltung auch der Jugend jetzt zwischen total links und Sozialstaat und möglichst viel soziale Hilfe und möglichst viel Einflussnahme, dass auch Migranten reinkommen, da hat sich die Linke komplett dafür ausgesprochen, mehr Migranten rein, überhaupt keine Begrenzung, Familiennachzug, weiterhin, weiter geht's. Die AfD möchte das Ganze stoppen. Das heißt, du hast da schon auch ja irgendwie zwei Züge, die da gegeneinander fahren.
Genau, und das ist das, was ich so problematisch empfinde, Philipp. Ich habe immer mehr die Befürchtung, dass Deutschland sich so weiter spalten lässt, dass man gar nicht mehr den Konsens hat zu sagen, wir ziehen alle am selben Strang, sondern man hat so viel Macht auf der einen Seite, so viel Macht auf der anderen, dass man einfach nur gegeneinander fährt und alles kritisiert, was der andere macht, selbst wenn es eigentlich objektiv neutral betrachtet besser für die Gesellschaft wäre. Und das finde ich problematisch. Ich finde es schwierig in Amerika beispielsweise. Klar, da sind auch die Demokraten und Republikaner vor allem im letzten Wahlkampf sehr konträr gewesen. Keine Frage. Aber immerhin gibt es in Anführungsstrichen 50% der Menschen, die sich dann dem einig sind und jetzt das befürworten, was die Regierung dort macht. Wenn aber 10% hier, 10% da, 20% hier, dann 20% da, dann hast du ja immer so viele Subkategorien, du hast gar keine richtige, ja, wie soll man sagen, Übereinstimmung, kein Konsens in der Bevölkerung, was passiert. Und jeder, politisch gesehen von den Parteien, wird das für sich nutzen, um zu sagen, nein, die finden wir nicht gut, wir würden es besser machen. Das, was die ausgewählt haben, wofür sie abgestimmt haben, finden wir nicht gut, das würden wir besser machen, was dann am Ende zu gar nichts führt.
Ja, das ist auch ganz richtig, Kian. Ich kann dir da nur zustimmen. Und ich sehe eine zunehmende, guck mal, also dieses Pendel kann natürlich sehr stark durch die Realität in eine Richtung gedrückt werden. Aber ich möchte auch mal hier ein Statement geben. Trotz wohlgemerkt dieser ganzen Anschläge, die wir hatten, trotz der, ich würde sagen, vollkommen eskalierenden Kriminalität im Land. Und wir sehen viel davon durch Migranten, Flüchtlinge, die nicht abgeschoben werden, die vielfach auffällig werden, kriminell sind seit Jahren. Du hörst danach, die Strafakten sind voll, es passiert gar nichts, es wird nicht abgeschoben, es wird gar nichts gemacht. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, wird ja hier gesagt, AfD sehr stark und so. Ja, schön, Ergebnis verdoppelt. Das hätte eigentlich viel stärker sein müssen, ja, wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, meiner Logik nach. Die Linke wiederum, da muss ich sagen, effektiver Wahlkampf, die haben es geschafft, auch durch diese Angst quasi sich als Symbolpartei quasi, die haben gesagt, jetzt die CDU ist ja jetzt auch rechtsradikal, ja, wir müssen die stoppen, die rechtsradikale CDU, die AfD sind für sie sowieso alles Faschisten und alles Nazis. Und sie haben es aber geschafft, quasi diese Angst auch mit für sich zu in Anspruch zu nehmen und die Leute dafür zu kriegen, okay, uns müsst ihr wählen, wenn ihr den Durchmarsch der Nazis verhindern wollt. Ja. Und das war sehr effektiv. Was ich aber krass finde, lass uns mal über die Grünen sprechen, Kian. Ich finde, wenn du dir mal das Wahlergebnis anschaust, also die Wähler der SPD haben die SPD ganz sicher abgestraft dadurch. Ja. Also fast 10% weniger, historisch schlechtes Ergebnis, unglaublich. Das heißt, die Wähler haben gesagt, die vorher SPD gewählt haben, haben gesagt, so eine Scheiße wollen wir nicht mehr, das ist ein Skandal, ich wähle euch nicht. Ja, da sind wir uns einig. Wenn du jetzt aber bei den Grünen schaust, die haben nur in Anführungszeichen 3% weniger. Ich finde, die Grünen in ihrer Politik aus meinen Augen mindestens genauso desaströs. Du hast einen Kinderbuchautor Habeck, du hast Frau Baerbock, die sich in jedem zweiten Satz verhaspelt, die... Wir sehen, dass live auf den Bildern in der Außenpolitik überhaupt nicht ernst genommen wird. Null. Man lacht über diese Personen. Und trotzdem, trotz diesen ganzen Dingen, haben es die Grünen geschafft, mehr oder weniger ihre Wählerschaft weiterhin so gleich zu behalten.
Das hat mich auch überrascht, weil die Grünen, würde ich sogar sagen, meines Erachtens nach in der Außenpolitik von Deutschland viel mehr destruktiv waren für Deutschland als die SPD. Und dass die da immer noch so gut abstimmen, das zeigt eigentlich eher, dass wenn man mit den Grünen koaliert, dass man selber am Ende der Loser ist und die Grünen quasi nur mit einem blauen Auge davonkommen. Zwei Punkte, um mal jeweils noch einen Punkt zu nennen zu den einzelnen Parteiprogrammen oder Inhalten, die diese Parteien gesagt haben, die sehr auffällig sind. Zum Beispiel bei der Linken, ich weiß gar nicht, du hast dich ja sowieso mit dem Parteiprogramm beschäftigt, aber viele wissen das gar nicht. Ein Inhalt, den die Linke fordert oder gefordert hat, ist die Enteignung großer Konzerne ohne Entschädigung. Und diese Partei hat oder wird wahrscheinlich 25 Sitze dazu gewinnen. Das ist wirklich crazy. Dass das nicht gut gehen kann, eine Enteignung von Großkonzernen, dass man das überhaupt jemandem erklären muss, das geht nicht in meinen Kopf rein. Aber gut, bei den Grünen gibt's auch, ich meine, verrückte Punkte, wie beispielsweise, ich kann mich erinnern, die Grünen haben doch Kurzstreckenflüge ein Verbot dafür ausgerufen. Die wollten doch, dass es innerhalb von Deutschland keine Kurzstreckenflüge gibt und wollten eine Quote einführen, um den individuellen Fleischkonsum zu reduzieren.
Auch ja, das. Und deutschlandweit 30, also innerstädtisch. Also stell dir vor, du fährst in irgendeiner, du kommst mal wieder an, kommst mich irgendwo besuchen oder auf unserer Buchtour, die wir jetzt haben, und dann müssten wir innerstädtisch überall mit Tempo 30 rumgurken.
Das ist, also ich weiß nicht, für mich zu viele Verbote, zu viele Einschränkungen. Ich frage mich, ob die Leute, die diese Parteien wählen, sich überhaupt darüber bewusst sind. Ich glaube eher nicht. Aber gut, die Grünen, die haben es irgendwie geschafft. Wollen wir zur nächsten Partei rübergehen, zur SPD?
Ja, also SPD, ich weiß nicht, ob da groß, ich meine, klar, historisch schlechtes Ergebnis, ja, Kanzler Scholz, in so viele Skandale verwickelt. Cum-Ex-Skandal, hatten wir eigenen Podcast darüber gemacht, einer der größten Finanzskandale Deutschlands. Er ist sehr, sehr nah dessen, hat die Ermittlungen behindert. Die Staatsanwältin hat gesagt, sie hat ja aufgehört damals, weil die Ermittlungen so krass behindert wurden von staatlicher Seite aus. Also der Staat ist nicht daran interessiert, das aufzuklären, wo die ganzen Milliarden hingeflossen sind. Dann haben wir den Wirecard-Skandal. Kanzler Scholz quasi Zentimeter in der Nähe eines der größten Börsenpleiten in der deutschen Geschichte, des Leitindex DAX. Er erinnert euch, ich kann mich an nichts erinnern, er kann sich an Telefonate nicht mehr erinnern, er weiß von nichts mehr. Das ist quasi fast ein Schuldeingeständnis, ohne es auszusprechen. Deswegen, das ist für mich ein Wendehals, auch wie er in den Gesprächen, wo ihm in Talkshows aufgebrachte Bürger angesprochen haben mit den Problemen. Und du hast gesehen, dieses verächtliche Gesicht ihnen gegenüber, der hat das nicht mal verdeckt. Es war richtig eine, ich mache mich lustig über den Pöbel. Ja, die Probleme des Pöbels sind mir egal. Deswegen, ich finde eigentlich, da ist wirklich die einzige Konsequenz gewesen, der Wähler, diese Partei abzuwählen.
Ich glaube, die SPD hat das gleiche erlebt wie die FDP, und zwar ein Vertrauensverlust. Olaf Scholz war Kanzler. Deutschland hat sich nicht klar gegen Krieg positioniert. Olaf Scholz hat sich nicht klar gegen Krieg positioniert. Dann gab es diese ganzen vagen Versprechungen in Sachen soziale Verbesserungen, die auch nicht konkret bedient wurden. Gleiche Vagheit in Sachen Steuer- und Rentenpolitik. Und ich meine, du hast es genannt. Wenn dein Spitzenkandidat, die Person, die Kanzler werden soll, in so viele etliche Skandale verwickelt ist, sich daran nicht erinnert und das ein Meme ist. Es ist ein Meme. Es gibt ein Meme über den Kanzler, dass er sich an Dinge nicht erinnert, die skandalös sind, und er das einfach sagt, ja, ich erinnere mich nicht daran. Ich meine, das ist nachvollziehbar, dass sie so viel verloren haben. Ein Punkt, um wieder mal einen Punkt zu nennen, über den sich nicht viele bewusst sind, bei der SPD zum Beispiel, weil die SPD wird trotzdem wahrscheinlich die Partei sein, die nächste Bundesregierung mit der CDU führen wird, denn sonst bleibt der CDU nicht wirklich anderes übrig, weil sie sich ja klar gegen die AfD ausgesprochen haben. Aber ein Punkt, für die SPD ist beispielsweise eine Vermögenssteuer für Superreiche von 10% für Menschen mit über 10 Millionen Euro. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber da geht dann wahrscheinlich jeder Mensch, der irgendwie Leistung erbringt, der irgendwie ein Vermögen sich aufgebaut hat, aus dem Land. Und was das dann an Konsequenzen für das Land tragen würde, wäre viel verheerender als das, was man da an Geld vielleicht irgendwie hätte rausholen können.
Gebe ich dir recht. Ich höre die Koffer schon packen. Ich weiß nicht, ob ihr sie gerade auch schon hört. Die Reißverschlüsse, die sie schließen. Auch das hatte ich mit einigen Leuten gesprochen in der Schweiz, die da zum Skiurlaub waren, die gesagt haben, wenn sich da jetzt nicht was ändert, dann sind wir alle weg. Und das, der Brain Drain, ja, also das Hirn, der Unternehmergeist, die Industriellen, die wir noch haben, die wohlgemerkt die Arbeitsplätze schaffen, das checken ja viele nicht in diesem Land, die sind immer so antikapitalistisch, was ja an sich gar nicht dem deutschen Wesen entspricht, denn wir sind eigentlich mal die Wirtschaftsnation Nummer 1 auf der Welt gewesen, erinnert euch noch daran. Auf der ganzen Welt waren sie stolz darauf, deutsche Produkte kaufen zu können. Ja. Auf der ganzen Welt hat man mit Stolz deutsche Autos gefahren und so weiter. German Quality, made in Germany. Ja, das ist alles vorüber. Jetzt nimmt man uns nicht mehr ernst. Und wenn du auch einfach mal schaust, 28%, also nah an die 30, haben die Union gewählt, CSU, CDU. Dann haben wir nochmal 21% haben die AfD gewählt. Wenn du dir die Landkarte anschaust in Deutschland, dann ist die im Osten tief, tief blau. Ja, da kontrollieren die so langsam alles. Und im restlichen Deutschland ist sie schwarz. Und da gibt's ganz einzelne kleine Pünktchen, die sind grün. Und Pünktchen, die sind rot. Und gleichzeitig wird jetzt wahrscheinlich, daran siehst du mal, was man bei uns Demokratie nennt. Demokratie ist an sich, dass die Mehrheit entscheidet. Aber die Mehrheit hat sich gegen die SPD ausgesprochen. Ja? Sie haben sich gegen die SPD ausgesprochen. Und jetzt bekommen sie sie doch trotzdem wieder. Das ist so das Problem der Koalitionen, weil ein Merz, wie ich meine, der einer AfD viel, viel näher steht, ideologisch von der Partei, vom Parteiprogramm auch, aber trotzdem, ich sage, den Befehl hat, von wo auch immer, Brandmauer aufrechtzuerhalten, was wiederum undemokratisch ist, auf keinen Fall, mit denen mache ich nicht, weil sonst hätten die ja alle Mehrheiten. Die könnten wirklich etwas bewirken. Und jetzt hast du die CDU, die sagen, wir wollen einen strikten Migrationskurs durchführen. Also das, was die AfD seit langem fordert, die CDU immer gesagt hat, das machen wir auf keinen Fall, das ist faschistisch und rechtsradikal und das jetzt genauso übernommen hat. Und die müssen das jetzt wiederum in Verhandlungen mit einer Partei machen, der SPD, die strikt dagegen ist und die bewiesen hat in den letzten Jahren, dass sie nichts davon umsetzt. Also das ist wirklich, das ist schon happig, wenn ich mir das überlege, wie das laufen soll. Hier hast du wirklich zwei Paare mit wenig Gemeinsamkeiten, die jetzt irgendwie zusammenfinden muss und die sich wahrscheinlich gegenseitig blockieren werden.
Genau, du hast es schon angesprochen. Das wäre die mögliche Koalition für Deutschland und wie ich meine, wahrscheinlich auch die wahrscheinlichste. Denn um eine große Koalition oder eine Koalition an sich zu haben, sind mindestens 316 Sitze erforderlich. Die CDU hat ja die meisten Stimmen, wahrscheinlich 208 Sitze. Mit der AfD wäre es auch möglich, mit 152 Sitzen, haben sie aber ganz klar abgelehnt. Die SPD hat 120, das heißt, es würde gerade so klappen, es wären 328 Sitze. Und das gab es zwar schon, es gab zum Beispiel vor der Ampelregierung eine große Koalition, aber ich meine, die SPD hat sich weiter von der politischen Mitte in die linkere Richtung verändert seitdem. Und ich glaube, wenn so eine große Koalition jetzt passieren würde, wäre oder wird sie ja wahrscheinlich, weil es der einzige Punkt ist, dass es auch hier, ähnlich wie bei der Ampel, sehr, sehr viele Punkte geben wird, in denen man sich uneinig sein wird. Beispielsweise in der Wirtschaftspolitik, in Sachen Steuersenkungen, in Sachen Bürokratiesenkungen, weil da die SPD einfach viel mehr staatliche Eingriffe will, wie ich gerade schon gesagt habe, diese höhere Vermögenssteuer für Superreiche haben möchte. Auch in Sachen Migrationspolitik sehe ich die CDU viel restriktiver als die SPD. Die SPD hat ja damals dafür gestimmt, beziehungsweise gegen das Migrationsbekämpfungsgesetz und in 2015 maßgeblich auch mit dafür, dass die Grenzen geöffnet werden. Das heißt, ich glaube, in den wirklich relevanten Punkten sehe ich es da leider eher schwarz, auch wenn das trotzdem diese große Koalition besser wäre, als wenn man, so wie es jetzt genannt wird, in eine Dreierkoalition CDU, SPD und Grüne gehen würde. Das wäre noch schlimmer tatsächlich, weil da einfach CDU und Grüne noch weiter auseinander sind. Markus Söder hat sich klar dagegen ausgesprochen, aber man weiß es nicht. Man weiß nicht, was passiert. Ich glaube, die CDU wird es nicht machen, weil sie es nicht braucht. Aber das bringt natürlich dann die SPD in eine Verhandlungsposition zu sagen, hey, ihr braucht uns, sonst müsst ihr die Grünen dazu nehmen. Deswegen können wir jetzt XY fordern. Denn es passiert ja ein Koalitionsvertrag, der ja beschlossen wird, in dem man dann festlegt, was man in den nächsten 4 Jahren umsetzen möchte. Und in diesen Verhandlungen hat dann natürlich die SPD die Möglichkeit zu sagen, hey, wir sind die vernünftigste Option, die ihr nehmen könnt. Wenn ihr uns jetzt nicht in dem Punkt oder dem Punkt übereinstimmt oder das erlaubt, dass wir das umsetzen, gemeinsam im Koalitionsvertrag, ja, dann viel Glück mit den Grünen oder den Linken.
Also man hat schon gesehen, die Linke, ich habe da die Wahlfeier gesehen, so Ausschnitte, die haben gefeiert, wie wenn sie irgendwie die Weltmeisterschaft des Sozialismus gewonnen hätten. Und ich verstehe das auch, weil die haben wirklich eine Wahnsinnsaufholjagd gebracht, muss man sagen einfach. Kian, du erinnerst dich, als damals Nuri Omnipur und Ricarda Lang gegangen sind, haben wir beide im Podcast gesagt, es ist eigentlich total schade, dass die zurückgetreten sind, weil das hätte, wenn die geblieben wären, dann hätte es den Linken weiterhin massiven Schaden zugeführt, weil das war einfach, die ganze Partei war nur noch ein Meme. Und das ist also wirklich guter Move gewesen, weil so haben sie Bewegung reingebracht. Sie haben sich quasi getraut, mal Leute auszutauschen und in ihren Augen und marketingtechnisch auch fähigere Leute reinzubringen. Also muss man sagen, ich nehme es mal ganz neutral. Ich finde, das ist ein sehr wirtschaftsfeindliches Wahlprogramm und ich finde, die Leute, die wählen, auch die Jugendlichen, das sind eher Leute, wo ich nicht sagen würde, die sehe ich als besonders erfolgreich aufgrund ihres Mindsets an, weil sie wollen viel Staat und wenig bürgerliche Freiheiten, viel Besteuerung, immer, der Klassengegner ist immer der Reiche. Ja, immer den Reichen gegen den Armen ausspielen. Gar nicht auch der Versuch zu sagen, hey, du Armer, du schaffst es selbst. Du schaffst es mit deiner Einstellung, deinem Mindset, irgendwann zu den Wohlhabenden, zu den Reichen zu gehören. Das hörst du nie bei den Linken. Nein, es ist immer, jeder bleibt in seiner Klasse und wir müssen es von den Reichen nehmen, um es wieder Robin Hood, den Armen zu geben und dadurch leben dann die Armen besser. Aber gar nicht der Gedanke irgendwie, schaffe du es selbst, aus einer Klasse aufzusteigen in eine andere Klasse, wie es der Kian und ich gemacht haben. Ja? Wir haben uns nicht gedacht, wir warten, dass der Staat uns Bürgergeld oder sonst irgendeine Scheiße gibt und dann werden wir erstmal, dann leben wir ein bisschen besser, sondern wir haben gesagt, wir machen selber, wir treffen selber die Entscheidungen, um uns in eine bessere Lebenssituation zu bringen. Und das Gegen- und dieses linke Mindset ist halt immer, der Staat muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und der Staat muss sehr restriktiv auf die bösen Reichen, die uns ausbeuten. Ja, jeder Reicher ist eigentlich ein Ausbeuter. Und ja, und dann hast du eben die AfD auf der anderen Seite. Und auch dort sind wir, ganz ehrlich, ich hatte das ja schon gesagt, der definitiv rechte Flügel der AfD ist der stärkste Flügel. Deswegen diese ganzen Leute, die immer gesagt haben, irgendwie der Höcke muss gehen oder so. Du kannst nicht den demokratisch am meisten gewählten von diesen Leuten wegnehmen. Der sitzt sowas von fest im Sattel, fest, da kannst du gar nicht im Sattel sitzen. Ja? Weil in seinem Wahlkreis ist der the man. He is the man. Und ja, deswegen klare Spaltung. Vielleicht kehren auch noch ein lustiges Schmankerl, sehr politisch angehauchtes lustiges Schmankerl. Gestern hieß es ja noch in den Nachrichten, bei der FDP tritt Christian Lindner zurück, hat gesagt, wenn wir nicht die Wiederwahl kriegen, dann ziehe ich mich aus dem politischen Geschehen zurück. Ich bin sicher, der wird in der Privatwirtschaft sehr erfolgreich sein und hat tolle Connections und so weiter. Ja. Also der wird das irgendwie wahrscheinlich Beratungsmandate haben oder so. Und Wolfgang Kubicki, sein Vize, hat das auch gesagt, hat gesagt, ich werde jetzt bald 73 Jahre alt, ich will mir das nicht mehr antun, wenn wir nicht reinkommen, 5% Hürde schaffen, dann bin ich raus. So, keine 24 Stunden später lesen wir folgenden Post von Wolfgang Kubicki auf Twitter. Ich bin heute Nacht von so vielen Menschen aus der Partei und von Unterstützern gebeten worden, die Führung der Partei zu übernehmen, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, im Mai zu kandidieren, um die Partei zusammenzuhalten und neu zu motivieren. Also quasi von gestern, ich ziehe Konsequenzen, ich ziehe mich zurück, ich bin zu alt, zu einen Tag später, ich will jetzt die Partei führen. Grundsätzlich mal neutral betrachtet, was er da sagt, ich finde, das ist auf jeden Fall jemanden, den ich eher und lieber zuhöre als die Frau Strack-Zimmermann, ist für mich ein absolutes No-Go, obwohl sie ja beide den gleichen Friseur haben und auch die gleiche Frisur. Aber Strack-Zimmermann erinnere ich noch genau daran, wo sie dieses Taurus-T-Shirt getragen hat, also als Frau einer liberalen Partei, die von einem Waffenhersteller eine Kampfgattung, eine Raketengattung, Taurus-Rakete, als T-Shirt trägt, um damit Werbung zu machen, dass diese gegen Russland eingesetzt wird. Da habe ich echt gedacht, Alter, was geht denn eigentlich da ab? Also von dem her würde ich es eigentlich eher begrüßen, wenn der Kubicki nochmal weitermacht.
Ja, kommen wir, Philipp, zum Punkt CDU. Die CDU-CSU hat insgesamt 28,5% der Stimmen und wir können uns noch erinnern, kurz vor der Wahl wurde von flächendeckenden Grenzkontrollen mit Zurückweisung aller derjenigen, die illegal reinkommen, so angekündigt. Die Frage ist jetzt, ob das umgesetzt wird. Und eine andere Frage ist, was ich jetzt schon auf Twitter gelesen habe, dass beispielsweise das Innenministerium unter der CDU mit einer SPD-Koalition weiterhin der SPD überlassen sein würde, was bedeuten würde, dass eventuell Nancy Faeser weiterhin Innenministerin in Deutschland wäre. Das, muss ich sagen, wäre katastrophal. Das ist jetzt noch spekulativ, weil es noch nicht passiert ist, noch nicht bestätigt. Das ist jetzt das, was so eben an News kursiert. Aber die CDU muss jetzt halt wirklich mit ihren Promises, mit ihren Versprechungen abliefern.
Ja, also was will man da noch sagen? Das wird uns sicher noch einige Zeit verfolgen. Ich will da jetzt auch gar nicht zu pessimistisch sein. Da Merz hat ja schon Kampfansagen gemacht, Rambo, Zambo, also quasi jetzt ist der starke Mann da und jetzt werden wir was durchsetzen. Ich darf daran erinnern, dass es die eigene Partei war, die CDU, die 2015 die Grenzen für Massenimmigration und zwar unkontrolliert überhaupt aufgemacht hat. Ja. Das Gedächtnis bei vielen Leuten ist ja so kurz, dass sie quasi die Partei, die für die Zustände von heute verantwortlich ist, wieder gewählt haben. Und irgendwie denken, dass, ja, was auch immer die denken, ich weiß nicht, ob die überhaupt großartig viel denken und ob da viel Gedächtnis da ist. Ja, es wird spannend werden. Also ich glaube dem Merz, dass er erkannt hat, dass dieses Land in einer absolut prekären Lage ist. Er ist selber ein Wirtschaftsmann. Er hat ja schon beim größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, ist ja tätig gewesen. Ich glaube also schon, dass er durchaus Wirtschaftsverständnis hat, dass er die Probleme im Land erkennt. Und ich hoffe, dass er sie ändern möchte. Inwiefern er das machen kann, mit einer Partei zu koalieren, die das verhindern möchte, während die andere, die ihm die Hand ausstreckt, AfD, die er wiederum verhindern möchte, das ist, bleibt ein sehr spannendes Thema. Ich kann dir das nicht sagen, wie das weitergehen wird.
Ja, ich würde sagen, es bleibt nichts anderes als abzuwarten. Philipp, ich hoffe, dass die Menschen, die jetzt in der Regierung sitzen werden, dann sich darüber bewusst sind, dass Deutschland klar und auch, das kann man so sagen, auch wenn vielleicht für manche das Wahlergebnis nicht eindeutig genug wäre, aber ich meine, knapp 50% haben für konservative Parteien gestimmt und wollen einen Weg zurück zum Konservativen. Und wenn man das nicht macht, dass sich das wahrscheinlich nur vermehren wird. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, die Spaltung ist einfach da. Sie ist noch mehr da als vorher. Damit habe ich nicht gerechnet. Mit der Stärke der Linken, mit der BSW, mit anderen Parteien. Das heißt, ich weiß nicht, ich bin sehr tatsächlich pessimistisch dahingehend, ob die nächste Koalition jetzt in den nächsten 4 Jahren, sei es die Große Koalition, es schaffen wird, wirklich Deutschland auf einen Kurswechsel zu bringen, selbst wenn das eventuell die CDU möchte. Und da gibt's ja nichts anderes, als zu schauen, was draus wird.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so lange dauern wird, keine 4 Jahre, sondern dass das vorher schon auseinanderfliegt, ähnlich wie in Österreich. Und es aufgrund der Uneinigkeit dann schon wieder vorgezogene Wiederwahlen geben wird. Ich meine, es sind ja jetzt auch schon vorgezogene Wiederwahlen gewesen. Ja, vielleicht noch ganz zuletzt, was wir ja heute schon verkünden können, haben uns jetzt viel Zeit gelassen, sind unsere Tourdaten, Leute. Ihr wolltet ja unbedingt wissen, in welchen Städten unsere 5-Städte-Tour Hoss und Hopf stattfinden wird. Und wir haben sie jetzt. Kian, wollen wir schon mal, wir können auf jeden Fall die Städte schon mal sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir starten in Zürich am Freitag, den 23.05. Dann ist der nächste Stopp in Mannheim am 28.05. Dann geht es nach Köln am 2.06. Als nächstes nach München am 4.06. Und dann nach Berlin am 6.06.
Großes Finale in Berlin, genau, da wird die Halle auch noch mal größer werden, aber die haben uns jetzt schon gesagt, Leute, wir haben so krass viele Anfragen, das wird wahrscheinlich schnurstracks ausgebucht sein. Köln haben wir noch mal mehr Plätze, da sind so, ich glaube, 10.000, 15.000 die Halle, also sind alles sehr, sehr große Venues. Wir freuen uns, wir werden auf jeden Fall demnächst eine Page angeben, wo ihr euch voranmelden könnt, denn es kann sein, dass es über die Voranmeldung gar nicht hinauskommt. Ich meine damit, dass die Leute, die sich voranmelden werden, sofort, sobald es dann losgeht, die Möglichkeit haben, Tickets zu kaufen, dass es gar nicht erst in den Verkauf reingeht, weil die Tour einfach sofort ausverkauft sein wird und die Tickets dann eben an die Leute gehen, die sich schon vorangemeldet haben. Das werden wir auf jeden Fall hier auf dem Kanal verkünden und auch bei Social Media. Also folgt uns gerne auf Instagram, entweder auf dem Kanal Hoss oder auf meinem Kanal Philipp Hopf. Und dann werdet ihr auch sofort informiert werden, sobald es da mit dem Vorverkauf bzw. der Anmeldung losgeht.
Genau. Ich bedanke mich für jeden, der zugehört hat bei diesem Podcast. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Danke und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
Macht's gut. Ciao, ciao.